Willkommen beim Podcast Helmholtz Talk, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Eine Kooperation zwischen der Dialogplattform Helmholtz Klima und dem RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam.
Wir dürfen auch nicht vergessen, erstmal, was für eine massive Größe die Meere haben. Über 71% der Erdoberfläche sind von den Meeren bedeckt. Das sind gewaltige Massen, die rein physikalisch natürlich auch CO2 binden und eben auch viel durch eigene Ökosysteme in den Meeren binden können.
Jedes Mal, wenn ich ans Meer komme, ergreift mich ein besonderes Gefühl, auf diese Weite zu schauen und zu wissen, dass wir als Menschen, wenn wir drauf schauen, wir sehen die Tiefe tatsächlich ja nicht. Also wir sehen auch den Inhalt nur wenig und verstehen wenig über die Prozesse.
Als ich dieses Jahr im Atlantik schwimmen war und in Frankreich Urlaub gemacht habe, war dieser magische Moment. Delfine sprangen aus dem Wasser, eine ganze Kolonie, nicht weit vom Strand entfernt. Und ich habe nur gedacht, wie schön das ist und wie schützenswert doch diese Ozeane sind. Doch die Ozeane sind viel mehr als Produzenten der tollsten Naturfilme der Welt. Ohne lebendige Meere gäbe es kein Leben an Land. Die Ozeane geben uns Sauerstoff zum Atmen und sind auch für den Klimaschutz sehr wichtig. Sie speichern gut 25% des menschengemachten Kohlendioxids. Ich bin Julia Fissmann und spreche heute mit zwei MeeresschutzexpertInnen darüber, wie wir Klimaschutz und Meeresschutz zusammendenken und besser verbinden können. Herzlich willkommen, Sebastian Unger, Unterabteilungsleiter Meeresschutz im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Natur und nukleare Sicherheit. Bis Mai dieses Jahres war er Meeresschutzbeauftragter der Bundesregierung. Davor war er übrigens Gruppenleiter am IASS, wie das RIFS vorher hieß, und hat zur Governance der Ozeane geforscht. Schön, dass Sie hier sind und dass wir uns über Meere unterhalten können.
Ich freue mich auch.
Und auf der Wissenschaftsseite Dr. Barbara Neumann, die ich herzlich begrüße. Sie ist Geografin und leitet seit September 2022 die Forschungsgruppe Governance der Ozeane am RIFS, ist also die Nachfolgerin von Sebastian Unger am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Sie beide kennen sich natürlich gut. Sie haben zusammen gearbeitet am RIFS und am IASS, aber vor allen Dingen jetzt arbeiten Sie wieder miteinander, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Sie duzen sich auch deswegen natürlich, weil Sie sich so gut kennen. An beide die Frage, wie hat sich die Zusammenarbeit jetzt eigentlich verändert durch die unterschiedlichen Positionen, die Sie haben?
Die hat sich natürlich sehr stark verändert. Vorher haben wir gemeinsam an Projekten geforscht, gearbeitet. Jetzt stehen wir an, ich würde nicht sagen zwei unterschiedlichen Enden unserer Forschung, aber haben einfach ganz unterschiedliche Rollen. Und das Bundesumweltministerium ist für uns ein wichtiger Partner in der Forschung, aber natürlich unter Umständen auch ein Forschungsobjekt.
Wie ergeht Ihnen das, Herr Unger? Also Sie sind ja Experte auf dem Gebiet, haben ein wahnsinniges wissenschaftliches Know-how. Wie ist das jetzt, ja, mit den Kompromissen in der Politik umgehen zu müssen als Wissenschaftler?
Also dieser Rollenwechsel war für mich unglaublich spannend. Also ganz ursprünglich habe ich schon auch auf der Politikseite gearbeitet, war mal in internationalen Organisationen tätig, auch im Meeresschutz und im Auswärtigen Amt und bin dann über 10 Jahre in der Forschung gewesen, sozusagen bin ich jetzt wieder zurückgekehrt in die praktische Anwendung. Aber total interessant ist es, mit Forschenden sehr eng zu komplexen Fragen zu arbeiten. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Meeresschutz und wir sind auf den bestmöglichen wissenschaftlichen Rat angewiesen, zu unterschiedlichen Fragen, sei es Meeresschutz, Klimaschutz und damit so Forschenden zusammenzuarbeiten in der Helmholtz-Gemeinschaft und dem RIFS insbesondere. Das macht ganz, ganz viel Spaß und es ist jetzt toll, jetzt auch sozusagen Adressat der Forschungsberatung zu sein.
Ich habe ja gerade erzählt, dass ich diesen magischen Moment hatte, diesen Sommer mal wieder. Ich habe schon vorher mal Wale in freier Natur gesehen und das ist immer schön, wenn man merkt, dass man so eine starke Verbindung zum Meer hat. Welche magischen Momente erinnern Sie, wenn Sie ans Meer denken?
Ich habe noch nicht einen derartig magischen Moment erlebt, wie Sie ihn beschreiben, aber ich kann sagen, jedes Mal, wenn ich ans Meer komme, ergreift mich ein besonderes Gefühl, auf diese Weite zu schauen und zu wissen, dass wir als Menschen, wenn wir drauf schauen, wir sehen die Tiefe tatsächlich ja nicht. Also wir sehen auch den Inhalt nur wenig und verstehen wenig über die Prozesse. Und gleichzeitig ist es ein so befreiendes Gefühl, an diesem Meer zu stehen. Das bewegt mich sehr als Mensch. Und das ist ein unglaublich interessanter Forschungsbereich, denn es geht nicht nur um die Natur, sondern eben auch um Mensch und Natur, weil das dort auch sehr eng zusammenwirkt.
Und wie ist es bei Ihnen? Also wie schaffen Sie sozusagen vor Ihrem inneren Auge das Rauschen des Meeres und solche schönen magischen Momente wieder hervorzuholen?
Also ich bin schon seit früher Kindheit immer viel am Meer gewesen. Ich komme auch aus der Nähe von Bremen, bin also quasi am Nordseestrand groß geworden. Und endgültig geklickt hat es bei mir, glaube ich, während des Zivildienstes auf der wohl schönsten, auf jeden Fall größten Hallig der Welt, auf Hallig Langeneß, wo man sehr intensiv das Wattenmeer erleben kann. Und ich denke an so Momente beim Zählen von Rastvögeln, wo man alleine im Watt steht oder an einer Wattkante und vor sich 30.000, 50.000 Wattvögel sieht, die dann auf einen Schlag hochfliegen und magische Bewegungen durchführen. Das sind so Momente, die man nie vergisst und wo man auch weiß, worum es eigentlich geht beim Meeresschutz.
Ja, jeder hat, glaube ich, irgendwie so eine Verbindung oder eine Sehnsucht vielleicht auch, die der Gedanke ans Meer so hervorruft. Den Meeren geht's aber insgesamt nicht besonders gut. Also es gibt viele Gründe dafür, von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft, Eutrophierung. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass die Meere zu warm sind. Es gibt einen Hitzerekord, zum Beispiel genau in dieser Nordsee, von der Sie gerade gesprochen haben. Dieses Jahr sind 15,7 Grad im Sommer durchschnittlich gemessen worden. Das ist die höchste Wassertemperatur seit Messbeginn 1969. Es gibt eben vor allen Dingen auch eine mehrfache Nutzung der Meere, wodurch eben auch weiterer Stress ausgeübt wird. Wo sehen Sie, Frau Neumann, die größten Herausforderungen für den Meeresschutz?
Das ist eine Frage, die gerne gestellt wird und die ich sehr schwer zu beantworten finde. Und im Grunde muss ich sagen, man kann das nicht gegeneinander abwägen. Es ist vielleicht sogar die größte Herausforderung, die Kombination der unterschiedlichen Problemlagen und dass sie schnell voranschreitend sich verändern und wir kaum hinterherkommen. Wir können mindern, wir können noch schützen, wir können versuchen, wiederherzustellen, aber es ist eine insgesamt sehr schwierige Problemlage im Einzelnen, ob wir über den Klimawandel und die Folgen nachdenken, was Sie schon gerade erwähnt haben, die Verschmutzung, auch Plastikmüll, Verschmutzung in den Meeren, ein großes Problem.
Vielleicht können wir gleich mal auf die Ozeankonferenz schauen, die dritte UN-Meereskonferenz in Nizza dieses Jahr im Sommer. Wie zufrieden waren Sie, Herr Unger, mit den Ergebnissen dieser Konferenz?
Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieser Konferenz. Und das liegt daran, dass zum einen sehr viel politischer Wille von ganz unterschiedlichen Akteuren dort zusammengekommen ist. Und Barbara hat es ja schon gesagt, bei den Meeren haben wir die Herausforderung, dass sehr, sehr viele unterschiedliche Einflüsse, sehr, sehr viele unterschiedliche Nutzungen zusammenkommen. Viele auch, die gar nicht direkt mit den Meeren auf den ersten Blick zu tun haben. Also wenn wir über Plastik sprechen, das kommt weit, weit vom Inland her. Die Herausforderungen der Klimakrise sind in erster Linie am Land zu bewältigen durch starke Reduktion der Treibhausgasemissionen. Das zeigt so ein bisschen, wenn man das dann noch vermischt mit direkten Einflussfaktoren wie der Fischerei, mit Dingen, die wir im Naturschutz, im Meeresschutz machen, wie der Ausweise von Meeresschutzgebieten oder der schon erwähnten Wiederherstellung, dass hier sehr, sehr viele unterschiedliche Akteure zusammenkommen müssen. Und das ist auf dieser Konferenz gelungen. Deutschland hat dort eine ganz beachtliche Liste von Verpflichtungen bekannt gegeben, mit beispielsweise größeren auch Finanzmitteln, die wir zur Verfügung stellen, um die Meere besser zu schützen. Andere Länder haben die Einrichtung von neuen Meeresschutzgebieten bekannt gegeben. Das ist ganz, ganz wichtig und da hilft so eine Konferenz, das auch zu kanalisieren. Das andere, auch recht konkrete, ist ein sogenannter Aktionsplan von Nizza, wo sich die Staaten auch auf politische Leitlinien nochmal verständigt haben. Beispielsweise haben auch sehr viele Staaten dort nochmal den Schutz der Hohen See ganz besonders unterstrichen. Wir haben ja vor kurzem ein UN-Hochseeschutzabkommen vereinbart mit allen Staaten. Und durch diese Konferenz ist nochmal sehr, sehr viel Bewegung reingekommen, dass wir jetzt über 60 Länder mittlerweile haben, die das Abkommen ratifiziert haben, was jetzt in Rekordgeschwindigkeit nach der Unterschrift in Kraft getreten ist. Und das ist alles auch dank dieser Konferenz so zustande gekommen.
Also ein Mobilisierungseffekt auch ein bisschen.
Unbedingt.
Mhm. die Schutzgebiete insgesamt sind in einem nicht sehr guten Zustand. In der EU wird in manchen Schutzgebieten immer noch die umweltschädliche Grundschleppnetzfischerei praktiziert. Vor allen Dingen Umweltorganisationen haben kritisiert an der Deklaration von Nizza, dass im Bereich der Fischerei das viel zu lau gewesen sei. Sie waren selber beratend in der Zukunftskommission Fischerei, Frau Neumann. Was sagen Sie zu diesem Punkt?
Ah, ein ganz schwieriges Thema, die Grundschleppnetzfischerei, mit aber auch interessanten Ergebnissen, denn so wie ich das in Nizza mitbekommen habe, hat Großbritannien sich dafür ausgesprochen, in 43% der Schutzgebiete die Grundschleppnetzfischerei zu untersagen. Und gleichzeitig weiß ich, dass das gar nicht so einfach ist, die Grundschleppnetzfischerei oder Fischerei aus den Schutzgebieten herauszuholen, weil dort auch die gemeinsame Fischereipolitik der EU reinspielt und es braucht tiefere und vielseitige Absprachen, um das zu erreichen. Und da ist die Doggerbank ja auch ein interessantes Beispiel für Deutschland, wo das versucht wird. Und es scheint jetzt auch erste Fortschritte zu geben.
Die große Sandbank in der Nordsee, die Doggerbank, genau, als Naturschutzgebiet. Im Weltnaturvertrag von Montreal steht, dass ein Drittel der Meeresfläche bis zum Jahr 2030 unter Schutz gestellt werden soll. Derzeit sind es, glaube ich, so 8%. Da frage ich mich auch, ob dieser mehrfachen Nutzung eben sogar von Naturschutzgebieten oder Schutzgebieten, ist das überhaupt zu schaffen? Und wenn ja, wie, Herr Unger?
Also das ist tatsächlich jetzt eine ordentliche Wegstrecke, die in kurzer Zeit noch vor uns liegt. Wir haben in Deutschland, muss man sagen, schon einen guten Weg hinter uns. Wir haben über 40% unserer Meeresfläche als Schutzgebiet ausgewiesen. Allerdings muss man da auch klar sagen, und das tun wir als Bundesregierung auch sehr deutlich, dass wir noch nicht zufrieden sind mit der Qualität des Schutzes dieser Gebiete. Wir müssen schädliche Nutzung in diesen Gebieten ausschließen. Das tun wir zum einen über die schon erwähnten fischereilichen Maßnahmen. Da haben wir in den letzten Jahren in der Nordsee und der Ostsee erste fischereiliche Maßnahmen, also zum Beispiel zeitweise Ausschluss von bestimmten schädlichen Fischereitechniken. Wir haben ein erstes, sogar kleines, komplettes Nullnutzungsgebiet auf der Amrumbank. Wir sind jetzt dabei, in der Ostsee auch an die Stellnetzfischerei ranzugehen. Die Doggerbank, über die haben wir schon gesprochen. Da haben wir sehr konkrete Vorschläge, die wir bald auch in Gesetzesform gießen können. Das Problem ist, wir als Bundesregierung oder als Land können das gar nicht. Barbara erwähnte das schon. Wir müssen hier über die EU-gemeinsame Fischereipolitik agieren. Wir müssen das mit allen Mitgliedern abstimmen. Und so hat das bei diesen von mir jetzt schon erwähnten fischereilichen Maßnahmen in diesen Schutzgebieten 10 Jahre gedauert, nachdem wir in Deutschland eine Vereinbarung zwischen der deutschen Fischerei und dem deutschen Meeresnaturschutz hinbekommen haben, hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis wir über die EU-Gremien diesen Beschluss hinbekommen haben. Das kann man eigentlich niemandem erklären. Warum muss das so lange dauern? Da müssen wir ganz dringend dran.
Wie sehen Sie das? Also wo sind da die wichtigsten Stellschrauben, um eben Schutzgebiete nicht nur weiter auszuweisen, sondern sie auch in einem besseren Zustand zu erhalten, Frau Neumann?
Ja, ich denke, da ist tatsächlich auch dieser Punkt der Fischerei ein ganz wichtiger. Und da erinnere ich mich nochmal zurück an die Fischereikommission. Das Hören der Stimmen ist das eine, aber auch das Verstehen der unterschiedlichen Belange auf beiden Seiten in der Hoffnung, dass das wiederum dann auch zu Veränderungen führt. Und wenn ich mir, es war ein nicht ganz einfacher Aushandlungsprozess in dieser Zukunftskommission, die als partizipativer Prozess aufgesetzt war, mit Teilnehmenden aus der Zivilgesellschaft, Verbänden, Fischereivertreterinnen, Küstenbewohnern, den Behörden auf Landesebene, auf Bundesebene, Wissenschaftlern. Es war ein hartes Ringen um die Maßnahmen, die dort vorgeschlagen wurden, um die Küstenfischerei in Deutschland zukunftsfähig zu machen. Ein wirklich hartes Ringen. Und ich habe mir in der Vorbereitung den Bericht nochmal angeschaut, der geschrieben wurde. Und wenn man zumindest das harte Ringen mitbekommen hat, dann kann man sagen, da ist auch etwas passiert. Da stehen Dinge drin, auch wenn sie vielleicht sehr weich formuliert sind, die zeigen, hier will man aufeinander zugehen. Es steht da drin ein Verständnis, dass natürlich eine Fischerei, eine gute Fischerei, eine zukunftsfähige braucht ein gesundes Meer. Und umgekehrt, es bedingt sich gegenseitig.
Also ist eigentlich als ein sehr positiver Kompromiss empfunden worden.
Sagen wir mal, es ist ein Kompromiss, der vielleicht in die richtige Richtung geht.
wenn ich da noch ergänzen darf, ich denke, ein ganz gutes und wirklich positives Signal ist da rausgekommen, dass nämlich Meeresschutz und Fischerei Alliierte sind, dass man nur gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Der wirklich schlechte Zustand unserer Fischbestände hängt ganz, ganz stark damit auch zusammen, dass wir wirklich das Ökosystem sehr, sehr stark unter Druck setzen durch alle möglichen Faktoren, die noch neben der Fischerei on top dazukommen. Und das Gute ist, mindestens 10% unserer Meeresgewässer in Nordsee und Ostsee wollen wir eben streng schützen, also durchaus alle schädlichen Nutzungen auch ausschließen. Das ist ein wichtiger Kompromiss, der Fortbestand hat.
Alle schädlichen Nutzungen ausschließen, was zählt da noch zu? Auch Offshore-Windenergie?
Also es ist so, dass auch die Offshore-Windenergie nicht in unseren Meeresschutzgebieten vorgesehen ist. Es gibt einen Diskussionsfall noch für die Doggerbank, aber ansonsten findet eben keine Planung von Offshore-Windenergie in unseren Meeresschutzgebieten statt. Aber ich denke auch an andere Nutzungen. Wir haben jetzt gerade im Kabinett einen sehr wichtigen Verbesserung der Situation in unseren Schutzgebieten erreichen können, indem wir die Förderung von Öl und Gas in Schutzgebieten ausschließen können, und wird dann ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein, mit dem wir auch zeigen können, dass wir die Schutzgebiete als quasi Tafelsilber unserer Meeresnatur besser schützen können und gleichzeitig sie auch besser ausrüsten oder resilienter machen, um gegen all die anderen Einflussfaktoren, die außenrum passieren, nämlich die industriell maßstäbliche Ausbau der Offshore-Windenergie, die ja auch sehr starke Auswirkungen auch der Schifffahrt und all der anderen Nutzungen, die ja rundherum stattfindet, Meeresverschmutzung, um das auszugleichen.
Das ist jetzt natürlich ein nationales Schutzgebiet, aber zum Beispiel die Doggerbank ist ja nicht nur in Deutschland, ist natürlich da nicht so ganz einfach, das sozusagen dann durchzusetzen, wenn andere Anrainerstaaten sozusagen dann nicht mitmachen, oder?
Genau, wir sind erstmal für unseren Teil der Doggerbank zuständig, aber stimmt das natürlich auch im grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Niederlanden und Großbritannien in erster Linie ab, und ein kleiner Anteil hat auch Dänemark. Wirklich ein faszinierender Naturraum. Man hat auch von noch gar nicht so langer Zeit überhaupt erst herausgefunden, dass dort also richtige Großwale auch vorkommen. Also der sogenannte Minkwal ist dort auch heimisch, der Schweinswal natürlich und eben unzählige Seevögel. Das ist wirklich ein einmaliger Hotspot der Meeresnatur mitten in der Nordsee, und den müssen wir dringend gemeinsam besser schützen.
Ich hatte es ja auch eingangs schon erwähnt, also dass das Meer natürlich auch für den Klimaschutz von sich aus schon sehr relevant ist. Also der Weltozean hat in den zurückliegenden Jahrzehnten rund 25% der vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen aufgenommen. Sie forschen auch dazu, wie eben dieses natürliche Klimasystem oder dieser Klimaservice, kann man ja eigentlich sagen, des Meeres angekurbelt werden kann. Wie könnte das genutzt werden, um auch weiter den Ozean als Kohlendioxidsenke oder Kohlenstoffsenke zu nutzen?
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass wir die Meere in ihrer Funktion, in der Klimaleistung, im Klimasystem vielleicht auch nutzen können, um CO2-Emissionen aus der Atmosphäre zu holen und im Meer festzulegen, zu sequestrieren. Also entweder in Biomasse, in Sedimenten, und uns damit helfen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ganz wichtig ist, es wird immer wieder betont und es ist auch mir sehr wichtig zu betonen, hier kann es nur darum gehen, dass wir Restemissionen, die wir nicht vermeiden können, die wir schwer vermeiden können, damit vielleicht versuchen rauszuholen. Es darf uns nicht von dem Pfad abbringen, dass wir CO2-Emissionen reduzieren müssen. Und da sind drastische Reduktionen tatsächlich nötig, damit wir die Ziele, die uns der Weltklimarat dargelegt hat, die erforderlich sind, das 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel erreichen können.
Es ist ja nun auch so, dass durch diesen Aufnahmeprozess wiederum das Meer aber auch in natürlicher Weise versauert. Ich frage mich jetzt gerade, wie kann man das dann zusammenbringen, wenn man das noch extra ankurbelt durch Maßnahmen?
Ja, das sind diese unterschiedlichen Verfahren. Dazu gehört ja auch einfach die natürliche Leistung des Meeres, der CO2-Aufnahme, würden nicht dazu führen, dass es zu einer weiteren Versauerung kommt. Unter Umständen können sie dem auch entgegenwirken. Und jetzt, um auch tatsächlich den Hörerinnen und Hörern eine Vorstellung zu geben, wovon wir hier sprechen. Also wir sprechen zum Beispiel ganz einfach von Salzwiesen, Schlickmarschen, Mangrovenwäldern und Korallenriffen, die Kohlenstoff festlegen in ihrer Biomasse, im Sediment und so weiter. Es wird aber auch zunehmend an Verfahren geforscht, die stärkere Interventionen mit dem Meer erfordern, also beispielsweise Ozeandüngung, die sogenannte Meeresalkalisierung. Da werden Gesteinsmaterialien in zerriebener oder aufgelöster Form, das wird noch dran geforscht, was hier der effektivste Weg wäre, in das Meer gegeben. Und um ganz leicht die Meereschemie zu verändern, aber so, dass also die Alkalinität des Meeres verändert, dass mehr CO2 im Wasser aufgenommen wird, aber eben ohne zu einer Versauerung zu führen. Oder aber auch Verfahren, die einen künstlichen Auftrieb erzeugen und damit das Phytoplanktonwachstum anregen würden. Das sind Verfahren, die diskutiert werden.
Vom Meeresgrund sozusagen es aufwirbeln und nach oben transportieren.
Genau, kalte Wassermassen nach oben bringen, nährstoffreiches Wasser nach oben bringen. Wir forschen jetzt am RIFS nicht zu diesen Verfahren, sondern wir forschen zu der Frage, okay, wenn die denn eingesetzt werden würden, wie regeln wir das denn? Wie regulieren wir das denn? Wir haben uns angeschaut, welche Effekte gibt es möglicherweise, die nicht unbedingt die gewollten Effekte sind. Also möglicherweise negative Effekte auf die Meeresumwelt. Möglicherweise kann es auch zu positiven, unterstützenden Effekten geben. Aber vor allem war es uns wichtig aufzuzeigen, das muss man sich anschauen. Es ist ganz wichtig, dass hier auch eine Regulierung stattfindet. Denn wenn wir darüber nachdenken, diese Verfahren einzusetzen, also wie mit wir meine ich die Gesellschaft, die Politik, dann müsste das in einem größeren Maßstab passieren. Und das muss umsichtig passieren.
Von den gerade aufgezählten Maßnahmen, was halten Sie da grundsätzlich von? Also da wird ja bisher noch nichts eingesetzt, wenn ich das richtig weiß. Also von der Alkalinitätserhöhung zum Beispiel oder auch künstlicher Auftrieb, das wird ja erst noch erforscht.
Das ist richtig, aber vielleicht lassen Sie mich noch ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Barbara hat es ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass wir und auch in ihrer Anmoderation, dass die Meere auf der einen Seite sind sie wirklich Opfer der Klimakrise. Wir brauchen eigentlich, glaube ich, kaum noch über die Temperaturrekorde hier zu sprechen. Wir sehen, welche Auswirkungen all das hat. Aber gleichzeitig sind sie auch ein oder können ein ganz starker Verbündeter sein im Kampf gegen die Klimakrise. Wir dürfen auch nicht vergessen, erstmal, was für eine massive Größe die Meere haben. Über 71% der Erdoberfläche sind von den Meeren bedeckt. Das sind gewaltige Massen, die rein physikalisch natürlich auch CO2 binden und eben auch viel durch eigene Ökosysteme in den Meeren binden können. Und das ist etwas, was wir als Bundesregierung auch aktiv fördern. Wir haben das sogenannte Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, was insgesamt die natürlichen Ökosysteme auch an Land, also Wälder und Moore und so weiter, wieder besser schützen möchte, wieder herstellen, wieder intakt machen möchte. Und da haben wir auch ein ganz eigenes Handlungsfeld für die Meere. Also wir sind dabei, auch mit unseren Partnern in den Küstenbundesländern Salzwiesen wiederherzustellen, die einen sehr, sehr großen Anteil haben als Lebensraum. Also da schützen wir die Biodiversität. Gleichzeitig leisten wir, weil sie eben auch CO2 festlegen, für den Klimaschutz sehr konkret. Seegraswiesen ist ein anderes Beispiel. So Makroalgenwälder vor Helgoland ist etwas, was wir da auch in den Mittelpunkt stellen. Und nicht zuletzt auch die Frage, wie viel CO2 in Sedimenten natürlich gespeichert ist. Wir müssen uns also auch fragen, wie wir durch Nutzung, wie zum Beispiel der Schleppnetzfischerei, wirbeln wir da nicht mehr Sedimente auf? Setzen wir dann nicht schädliche Treibhausgase frei? Müssen wir da nicht eigentlich auch umfassender rangehen, wenn wir über solche Lebensräume nachdenken, als dass wir es bisher machen? All das sind Fragen, mit denen wir uns sehr konkret auch mit Forschungsvorhaben unter diesem Dach des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz beschäftigen. Das andere Thema, und da öffnen wir uns jetzt auch als Land, wir haben bisher in Deutschland eine sehr restriktive Forschungspolitik auch verfolgt. Und jetzt ändern wir die entsprechende Gesetzeslage so, dass eben auch mehr Forschung möglich ist beim Thema Geoengineering. Weil die Lage ist eben doch so dramatisch. Wir müssen wirklich alle auch Möglichkeiten in Betracht ziehen, die uns helfen können, das Klimasystem zu stabilisieren. Wir tun das aber mit sehr, sehr viel Sorge oder auch Vorsorge. Hier geht es, wie gesagt, nur um Forschung. Das ist ganz wichtig. Wir wollen die Risiken und Chancen besser verstehen. Aber es ist klar, dass wir nicht so weit gehen und das auch nicht auf absehbare Zeit tun werden. Zum Beispiel eine kommerzielle Anwendung oder so weiter von solchen Geoengineering-Techniken ins Auge zu fassen.
Was wünschen Sie sich von der Politik, Frau Neumann, in Bezug eben auf das Abwägen von Risiken und Vorsorge und vielleicht auch dem Öffnen von Maßnahmen, die in der Tat den natürlichen Kohlendioxidaufnahmeprozess der Meere auch noch weiter verstärken könnte?
Genau das, was eigentlich jetzt schon passiert, also dass man überdenkt und sich engagiert. Und das sehe ich, dass das eben beides passiert durch die Bundesregierung, wie Sebastian eben auch schon sagte, das Umweltbundesamt, das sich sehr stark auch engagiert, wie ich das beobachten konnte, bei der derzeit relevanten Konvention zur Regulierung von marinem Geoengineering, der London-Konvention und London-Protokoll, was uns natürlich sehr freut, aber was ich vor allem finde, was es sehr, sehr, sehr wichtig ist. Man braucht ja ein proaktives Handeln. In Deutschland habe ich das Gefühl, vielleicht, es wird zwar viel dran geforscht, auch von unseren Meeresforschungsinstituten und auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht, aber international und gerade im nordamerikanischen Raum ist das Thema sehr stark auf Vortrieb. Und es gibt viele, viele Interessentinnen und Interessen an dem Thema, auch seitens der Wirtschaft, potenzielle Wirtschaftszweige, die sich auftun, möglicherweise eben auch die Chance, neue Carbon Credits unterzubringen, also CO2-Zertifikate, vielleicht auch von Staaten hier eine einfache Möglichkeit zu haben, CO2-Emissionen herunterzudrehen. Aus der Sicht ist es uns wichtig und da freut es uns dann eben auch zu sehen, dass vorangegangen wird. Auch die Europäische Union engagiert sich hier, fördert Forschung zum Thema, setzt sich auch die EU-Kommission mit dem Thema selbst auseinander.
Sehen Sie das auch so, dass die Zusammenarbeit dann global auch so ganz gut funktioniert?
Also ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich festhalten, dass wir für dieses ganze Thema Geoengineering keinen richtig ausreichenden Rechtsrahmen haben, der das wirklich wie in anderen Bereichen ausreichend regeln würde. Wir haben die von Barbara schon erwähnte London Convention mit dem London Protokoll, wo wir ein aktives Mitglied sind, da auch bei der entsprechenden Arbeitsgruppe mitarbeiten. Das ist so ein Ausschnitt, wo man sagen kann, okay, wenigstens dort haben wir internationale Regulierung, wo sich auch die meisten relevanten Staaten dran halten. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben in Deutschland oder in Europa das große Glück, dass wir eben eine sehr gute öffentliche Förderung von Grundlagenforschung haben, die dann auch öffentlich zugänglich gemacht wird, die eben nicht so interessensgeleitet ist. Das ist nicht in allen Teilen der Welt so. Und deswegen ist es auch nochmal so wichtig, dass wir als Land eigene Forschung machen, dass wir zu eigenen Ergebnissen kommen. Und das mag ich nicht zu beurteilen, ob das in allen Teilen der Welt wirklich so ist, aber da drängen sich mir schon auch Zweifel auf.
Ja, Sie nicken so hin und her mit Ihrem Kopf, Frau Neumann.
Ja, genau, ich nicke, denn wir wissen auch, wie wenige Mitgliedstaaten das wichtige Amendment, also die Ergänzung zum London-Protokoll unterschrieben haben oder ratifiziert haben, wie viel dann noch offen ist. Zum einen, es sind auch die Anzahl der Mitgliedstaaten überhaupt international. Das sind nicht alle 198 Staaten vertreten. Da ist einiges zu tun und natürlich muss man auch fragen, auch bei diesem Thema, wer spricht denn mit? Können die Länder gehört werden, die eher zu den Opfern des Klimawandels zählen und weniger zu den Verursachern? Und da ist sicherlich auch noch etwas Luft nach oben. Es braucht einen umfassenden Regulierungsrahmen, denn es kann nicht nur darum gehen, beim Einsatz solcher Verfahren zu regeln, ob und wo sie eingesetzt werden, sondern es muss auch geschaut werden, was haben wir für Effekte eben oder für Auswirkungen, gewollte, nicht gewollte, wo beeinträchtigen wir unter Umständen andere Ziele, die wir uns politisch als Gesellschaft gesetzt haben, ob das Biodiversitätsschutz ist oder Armutsbekämpfung. Also sollte es negative Effekte auf die Fischerei haben über eine längere Kette, dann muss das natürlich berücksichtigt werden. Da muss auch geschaut werden, welche Länder wären denn betroffen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, neben dem eben noch nicht bestehenden guten Aushandlungs- und Regulierungsrahmen, wir befinden uns in einem System, das keine Grenzen hat. Also wir setzen dem vielleicht Grenzen als Menschen auf, weil wir irgendeinen Rahmen brauchen, um zu bestimmen, hier bist du zuständig und da bist du zuständig. Es ist ein fluides System. Das heißt, wenn ich an einer Stelle etwas hineingebe, dann bleibt das nicht dort. Und auch die Effekte bleiben unter Umständen nicht dort.
Es gibt ja zumindest das Hochseeschutzabkommen. Das ist ja schon mal eigentlich ein Erfolg, oder? Also ich meine, das hat jetzt mit Geoengineering direkt nichts natürlich zu tun, aber… Sehen Sie nicht so?
Doch, natürlich, natürlich. Das ist ein großer Erfolg, an dem meine Kolleginnen und Kollegen, einschließlich Sebastian, als er noch bei uns am Institut war, sehr intensiv dran gearbeitet haben. Und Sebastian, du hast sicherlich auch im Nachhinein sehr intensiv daran gearbeitet, das auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Denn genau das ist ja auch eines der großen schwierigen Themen. Wie schützen wir das, was die hohe See ist, was uns allen gehört, was aber eben sehr schwer zu kontrollieren und zu regulieren ist?
Ja, das ist wirklich ein historischer Schritt gewesen, dass wir dieses Abkommen geeint haben, ja auch schon in geopolitisch schwierigen Zeiten. Hat sich hier wirklich die Weltgemeinschaft bereit erklärt, ein Abkommen für fast die Hälfte unserer Erdoberfläche für den Schutz zu beschließen. Und es geht darum, dass wir dort Schutzgebiete einrichten können. Wir sprachen schon über das Ziel, bis 2030 mindestens 30% der Erdoberfläche an Land und auf dem Meer zu schützen. Das ist endlich wirklich möglich durch dieses Abkommen auf dem Ozean. Es sollen aber auch die Nutzung von maringenetischen Ressourcen, also all diesen Informationen, die in diesen unzähligen Organismen steckt und die man vielleicht nutzen kann für die Entwicklung von Medikamenten oder irgendwelchen innovativen Werkstoffen in der Industrie, die Gewinne, die daraus gezielt werden, die sollen auch fair in der Weltgemeinschaft geteilt werden. Das ist ganz wichtig. Und dann geht es auch um Umweltverträglichkeitsprüfungen, aber auch um den Aufbau von Kapazitäten im globalen Süden, weil nur ganz wenige Länder, so wie wir, überhaupt in der Lage sind, auf der Hohen See zu forschen, zu arbeiten und so weiter.
Wie sieht das zum Beispiel mit dem Tiefseebergbau aus? Also da gibt es ja immerhin ein Moratorium, was eben bei der Meereskonferenz in Nizza bestimmt worden ist, wo, glaube ich, 40 Staaten sich beteiligen. Reicht das aus oder ist es schon auch eine große Gefahr, weil zum Beispiel die USA nicht mit dabei sein wollen?
Da fangen Sie mich jetzt wieder in meiner Position als Wissenschaftlerin zwischen den Stühlen. Mhm. Aber wo ich tatsächlich eine Schwierigkeit sehe, ist, wir agieren auf dem Verständnis, dass wir mit Regeln arbeiten. Wir haben uns darauf geeinigt, multilateral, international zusammenzuarbeiten. Wir sehen aber jetzt ja eine Tendenz, genau das in Frage zu stellen. Von bestimmten Ländern, vor allem seitens der USA gerade, die ja auch zum Thema Tiefseebergbau gesagt haben, naja, vielleicht können wir einfach die Genehmigung ausstellen und dann könnt ihr das machen. Das wäre eine sehr krasse, muss ich so sagen, Missachtung des internationalen Rechts, auf das wir uns geeinigt haben und der Vorgaben, auf die wir uns geeinigt haben, nämlich dass die Tiefseebodenbehörde, die International Seabed Authority, die Behörde ist, die diese Genehmigung erteilen würde und nicht ein einzelnes Land unilateral entscheiden kann, wo was passieren kann. Und ja, ich glaube, da sind alle ein bisschen nervös zu schauen, was passiert denn jetzt. Aber ich höre auch von Kolleginnen und Kollegen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, dass sie sagen, na, da hat es aber auch immer wieder bei solchen oder ähnlichen Ausbrüchen hat es dazu geführt, dass sich andere Länder zusammengetan haben und gesagt haben, nein, das wollen wir eben nicht so passieren lassen. Da wollen wir uns entgegenstellen.
Herr Unger, wie schätzen Sie das ein? Also wo kann da die Bundesregierung Maßnahmen auch ergreifen beim Thema Tiefseebergbau? Welche Rolle spielt die Bundesregierung da überhaupt?
Wir sind sehr intensiv dabei, diesen Prozess innerhalb dieser internationalen Meeresbodenbehörde so zu begleiten oder auch voranzubringen mit eigenen Vorschlägen, eigenen Initiativen, dass wir ein Regelwerk für zukünftigen möglichen Tiefseebergbau auf den Weg bringen, definieren, ausarbeiten, welches wirklich den Schutz der Meere und den Erhalt der Meeresumwelt in den Mittelpunkt stellt, also einen Vorsorgeansatz treibt. Und das tun wir nicht aus irgendwie selbsterklärten, sage ich mal, Meeresschutzinteressen oder so, sondern weil wir als Land dazu rechtlich verpflichtet sind. Wir sind nämlich Vertragsstaat des Seerechtsübereinkommens. Das ist nicht so ein Ja und dann muss man auch noch die Meeresumwelt schützen, sondern das ist für uns eine verbriefte Pflicht. Wir müssen die Meeresumwelt schützen. Und das können wir nicht, wenn wir da Risiken in Kauf nehmen, dessen Folgen wir überhaupt nicht abschätzen können. Und das andere ist, und das finde ich eigentlich ganz interessant, ein gutes Beispiel, wo Grundlagenforschung wirklich einen direkten Einfluss auf Politikgestaltung hat. Weil die Position, die wir als Bundesregierung vertreten, ist, dass wir bis auf Weiteres, nämlich bis wir genug über die Tiefsee wissen und bis wir die Folgen des Tiefseebergbaus abschätzen können, so lange werden wir keine Anträge auf Bergbau unterstützen. Beides ist ganz wichtig, dieser Ruf nach diesem Moratorium, aber gleichzeitig auch die Arbeit an dem vorsorgeorientierten Mining Code. Je mehr die Forschung im Moment rausfindet, das ist das Faszinierende, desto schwieriger können wir endlich sagen, wie wir diesen Bergbau so gestalten können, dass es geht, weil jede Forschungsfahrt, die da rausgeht, entdeckt wieder komplett neue Ökosysteme, von denen wir überhaupt nicht geahnt haben, dass sie existieren. Neue Arten werden entdeckt und auch die Empfindlichkeit des Ökosystems. Ich finde es sehr beeindruckend, unsere bekannte deutsche Meeresforscherin Antje Boetius. Als junge Forscherin hat die ein Forschungsvorhaben mitbegleitet, wo die mal so ein Störungsexperiment gemacht haben in der Clarion-Clipperton Zone. Das ist so ein Meeresgebiet im Pazifik, wo die meisten von diesen Claims abgesteckt sind für den Tiefseebergbau. Und da wurde mal vor gut 30 Jahren mit so einer Art, muss man vielleicht sich vorstellen, wie so ein Ackerflug, mal so ein Gebiet gestört, auf eine Art und Weise, wie es passieren würde, wenn man da Tiefseebergbau macht. Und dann ist man wieder zurückgekommen, eine Generation, fast später, 30 Jahre, ich glaube, sie war selber auch mit dabei, sie hat mir mal berichtet, und man hat eigentlich festgestellt, das Gebiet sieht fast genauso aus wie damals. Ne? Also da hat überhaupt nicht eine Erholung oder eine Wiederbesiedlung irgendwie, dass man das, was man vielleicht sonst so kennt, ne? Wenn man einen Wald abgeholzt hat, ja, irgendwann wachsen da wieder neue Bäume oder so. So ist es da unten eben nicht. Ein Millimeter Sediment da unten, also wirklich ganz, ganz wenig, braucht 1000 Jahre, bis es angewachsen ist. Ne? Das, da unten ist alles extrem langsam. Der Grönlandhai, der in der Tiefsee lebt, der wird im zarten Alter von 150 Jahren erst geschlechtsreif. Daran kann man sehen, wie langsam da unten alles passiert. Und das kann man mit unseren Maßstäben hier vom Land her gar nicht richtig einschätzen.
Möchten Sie auch noch dazu was sagen, zu dem Problem des Tiefseebergbaus und der Notwendigkeit von seltenen Erden oder Manganknollen in dem Fall?
Ja, ich möchte sehr gerne noch einen anderen Gedanken anführen. Wir tragen uns immer gerne mit der Idee, dass ein Technofix uns das Problem lösen kann. Und so einfach ist es eben nicht. Und wie Sebastian gerade schon sagte, wir wissen einfach viel zu wenig darüber, wie die Tiefsee funktioniert, welche Folgen das hat. Das ist, glaube ich, wie auch das Thema, das wir vorher hatten, marine Kohlenstoffsenken mit den technologischen Ansätzen, unter Umständen noch etwas Zukunftsmusik, auch was die Frage der Wirtschaftlichkeit angeht, der Durchführbarkeit. Aber auch da gibt es viele Interessenten, die sich da engagieren. Ja, deshalb wichtig, dran zu bleiben.
Genau, und deshalb wichtig, weiter zu forschen, genau, auch gerade deswegen, weil man noch nicht genug weiß, wie Sie sagen. Vielen, vielen Dank für viele Gedanken und Aufklärungen zum Thema Meeresschutz und Klimaschutz, marine Kohlenstoffsenken. Wir haben über magische Momente am und im Meer gesprochen und über diesen schützenswerten Lebensraum. Ich bedanke mich herzlich bei Dr. Barbara Neumann, Geografin und Leiterin der Forschungsgruppe Governance der Ozeane am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ.
Das war mir eine Freude, danke.
Und vielen Dank an Sebastian Unger, Unterabteilungsleiter Meeresschutz im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Natur und nukleare Sicherheit. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Helmholtz-Talk Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sébastien Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für die Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima, besonders Caroline Wiechmann. Vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ. Und von Ihnen wollen wir gerne wissen, wie hat Ihnen der Podcast gefallen? Sagen Sie es uns. In den Shownotes finden Sie einen Evaluationsbogen, den wir wissenschaftlich auswerten. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.